Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Tour hier auf meinsportpodcast.de. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie und dem Abbruch der Radsportsaison, da haben virtuelle Rennen ja enormen Zulauf erhalten. Mit prominenter Beteiligung von Topfahrern sind ja bereits diverse Veranstaltungen absolviert worden. Aktuell läuft sogar eine virtuelle Kurzform der Tour de France. Klar, was wäre ein Juli auch ohne den Grand Boucle, den Trip einmal quer durch Frankreich. Die richtige Tour, die folgt ja dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ende August ist es ja dann soweit, aber die Organisatoren haben im Juli jetzt erstmal für Ersatzbefriedigung unter allen Tour-Enthusiasten gesorgt. Und das ist für uns bei Radio Tour hier natürlich auch Grund genug, mal hinter die Kulissen eines solchen virtuellen Rennens zu gucken und uns die Fragen zu stellen, wie läuft sowas technisch ab? Das haben wir euch ja schon einmal an dieser Stelle beantwortet. Wir fassen das gleich zum Start noch einmal zusammen. Außerdem fragen wir beim Radsportcoach Manfred Munk mal zur Trainersicht nach. Wie sieht denn ein Trainer solche virtuellen Rennen, vor allem auch was Vorbereitungen und Besonderheiten während des Ablaufes der Rennen angeht? Und wir sprechen mit Franziska Koch, mit einer Profiradsportlerin vom Team Sunweb, die uns von ihrem Einsatz bei der virtuellen Tour 2020 berichten kann und uns auch die Athletensicht auf virtuellen Sport im Radsport schildern kann. All das heute also hier bei uns bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de. Aber zunächst erklärt uns unser Kollege Erik Gutglück noch einmal, wie Rennen auf dem Heimtrainer ablaufen, wie man sich diesen grundsätzlichen Ablauf da vorstellen muss.
Zunächst mal ist es so, dass jeder Fahrer zu Hause ganz normal auf seiner Rolle sitzt und gerade die Radprofis sind ja alle mit einem Powermeter unterwegs, um die Wattzahlen zu messen. Und diese Powermeter sind dann letztlich mit dem Computer ganz normal verbunden, also mit einem ganz normalen PC, Laptop, vielleicht auch einem Tablet, wo dann diese Software draufgespielt wird. Und diese Wattzahl wird an das Spiel übermittelt. In der Software wird die Körpergröße eingestellt und vor allem auch das Gewicht des Fahrers. Und der Algorithmus in der Software berechnet es dann entsprechend, dass du mit der Wattzahl XY bei einem Gewicht XY die entsprechende Geschwindigkeit fährst.
Ist da denn Materialvorteile durch besonders gutes Equipment?
Es gibt sicherlich Vorteile, je nachdem, was für einen Powermeter man benutzt. Also nicht jeder Powermeter misst gleich. Wenn man jetzt mal bei einem Fahrer 2, 3 verschiedene Powermeter am Rad installieren würde, da würde man sehr schnell feststellen, dass da doch eine gewisse Abweichung besteht. Das können schon mal 10, 20, 30 Watt sein, je nachdem, was für ein Hersteller des Powermeters benutzt wird oder auch wo die Leistung gemessen wird. Ich kann sie an der Kurbel messen, ich kann sie am Hinterrad messen, ich kann sie vielleicht auch in der Rolle selbst messen. Die können das auch teilweise. Und entsprechend gibt es da natürlich Vorteile, wenn du einen Powermeter hast, der tendenziell ein bisschen mehr Watt ausspuckt, dann bekommst du natürlich eine höhere Geschwindigkeit zustande.
Kann der Sportler außer mit den in Anführungsstrichen normalen Dopingmitteln bei diesen Wettkämpfen auch betrügen?
Ja, man kann natürlich schon betrügen. Man kann auch einen Powermeter, der muss ja immer mal wieder kalibriert werden, damit der auch wirklich, wenn 0 Watt anliegen, auch wirklich 0 Watt misst. Und dass dann die Daten auch valide sind. Da kann man natürlich den Powermeter schon so ein bisschen beeinflussen, dass der ja doch ein paar Watt mehr misst und dann auch an das Spiel überträgt. Man kann auch diese Smart-Trainer, die sind ja teilweise, haben die einen Keilriemen innen drin, den kann man auch ein bisschen justieren. Da gibt es auch verschiedene Modi, die man einstellen kann. Man könnte jetzt bei einem Kurbel- oder pedalbasierten Powermeter auch die Kurbelarmlänge falsch einstellen, um dort irgendwie noch ein paar Watt zu gewinnen. Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten, da auch technisch ein bisschen nachzuhelfen. Das ist tatsächlich ein großes Thema in dem ganzen in der ganzen E-Racing-Geschichte und auch der Grund, warum sich zum Beispiel Swift da auch immer noch sehr, sehr schwer tut, wirklich Weltmeisterschaften auszurichten, weil man dort einfach sicherstellen muss und auch sicherstellen möchte, dass wirklich jeder Fahrer unter gleichen Bedingungen mit identischem Material, mit zuverlässigem Material an den Start geht.
Was passiert denn zum Beispiel, wenn plötzlich das Internet abschmiert?
Das kann ganz verschieden sein. Ich persönlich weiß, dass es bei Swift so ist, wenn die Internetverbindung gestört wird, dann fährt der Avatar an sich erstmal weiter. Man hat natürlich nur nicht mehr die anderen Kontrahenten im Blick. Wie das jetzt bei Be Cool funktioniert oder bei Ruvi, weiß ich tatsächlich nicht, ob man dann direkt rausfliegt aus dem Programm oder ob das einfach nur offline zu Hause weiterläuft und sobald die Verbindung wieder da ist, ist man wieder an der Position, wo man sich die ganze Zeit befunden hat. Tatsächlich kann es aber natürlich mal passieren, dass der Powermeter, dass da auch mal das Signal ausfällt. Und das ist eigentlich ein viel ärgerlicheres Problem, denn dann kann man treten, wie man will, wenn der Powermeter auf einmal 0 Watt sagt, weil das Signal gestört ist, dann ja, passiert da nichts mehr, dann steht man wirklich still. Das ist eigentlich so der Worst Case. In einem echten Radrennen, wenn der Powermeter nicht mehr funktioniert, dann ist das zwar blöd, aber man fährt immerhin trotzdem noch weiter und ist noch Teil des Rennens.
Und ihr seid jetzt auch immer noch weiter Teil von Radio Tour hier auf meinsportpodcast.de. Wir machen nur eine ganz, ganz kurze Pause, kleinen Boxenstopp, um diese Information erstmal sacken zu lassen. Und dann hören wir von Manfred Munk die Trainersicht auf virtuelle Rennen. Wie virtuelle Radrennen funktionieren, das haben wir euch ja schon erklärt hier auf meinsportpodcast.de. Jetzt wollen wir euch noch etwas genauer hinter die Kulissen blicken lassen und uns auch ein bisschen näher aufschlauen lassen, wie sich denn ganz praktisch virtuelle Rennen von realen Straßenrennen unterscheiden. Vor allem, welche Unterschiede zum Beispiel bei der Vorbereitung zu beachten sind. Und dazu fragen wir mal nach bei Manfred Munk, seit fast 30 Jahren Trainer im Leistungsstraßenradsport und auch im Profiradsport. Hallo Herr Munk.
Hallo.
Herr Munk, wie realistisch sind denn diese Simulationen, die da gefahren werden? Wie realitätsgetreu kommen Sie den realen Schwierigkeiten einer Radstrecke tatsächlich nahe?
Also auf dem Smart Trainer fühlt sich die Belastung deutlich schwerer an, einfach weil die kinetische Energie fehlt und man draußen hat, da ist die Schwungmasse halt viel größer. Also wenn ich jetzt ein riesengroßes Ergometer habe mit einer 30 Kilo Schwungmasse, dann würde das dem nahe kommen. Aber jetzt auf dem Smart Trainer kommen viele Fahrer gar nicht in die Bereiche rein, also wo sie draußen fahren können. Also einfach, weil da die Schwungmasse fehlt und im Gegensatz zu draußen ist es auch so virtuell, dass ich die ganze Zeit am Treten bin, während draußen auch mal ein paar Leerkilometer dabei sind. Also wo ich einfach mitrolle, Beine hochnehme und auf dem Smart Trainer, also ist dann schon ein bisschen sportlicher die ganze Geschichte. Sind auch wesentlich kürzer die Rennen, also geht dann eher Richtung Großrennen oder Zeitfahren, also dass man wirklich eine Stunde Anschlag oder Limit fährt, dann also ein bisschen anders wie ein Straßenrennen, also wo mal über 4 oder 5 Stunden geht.
Welche Unterschiede würden Sie noch sehen zwischen realen und virtuellen Rennen?
Also ein Unterschied ist natürlich noch, dass man keinen Fahrtwind hat, dass man fürchterlich schwitzt. Und umso höher die Körperkerntemperatur geht, umso mehr kann die Leistung also abfallen. Deswegen ist es wichtig, zu kühlen, am besten Fenster auf, Ventilatoren hinstellen. Wenn man noch das Trikot vorher nass macht und dann anzieht und vielleicht noch ein paar Eiswürfel hat und natürlich die ganze Zeit trinken, wenn man anfängt Durst zu haben, ist es schon ein bisschen zu spät, dann also nochmal nachzuschieben.
Ist da auch dann die Betreuung während des Rennens dann von essentieller Bedeutung? Sind da bei den Profis beispielsweise dann Leute abgestellt, die dann eben diese Getränkeversorgung vornehmen, die dann eben auch bei Bedarf schnell Eiswürfel reichen, damit die Körpertemperatur dann runtergekühlt wird?
Kann man machen, ist auf jeden Fall ein Vorteil dann. Also man sollte noch mehr planen, also wie beim Straßenrennen, wo ich mal aus dem Auto mir was holen kann oder was bringen lassen kann. Also umso mehr ich vorbereitet habe, umso mehr ich Leute habe, die mir helfen, vielleicht auch mal Ventilator eine Stufe höher drehen. Also umso mehr Vorteile habe ich.
Und natürlich die Wahl des Raumes, in dem dann dieser Ergometer steht, wo man dann dieses Rennen annimmt, war auch von großer Bedeutung. Wird das auch von den Teams dann entsprechend so, die Teams, die jetzt beispielsweise bei der virtuellen Tour dabei sind, auch so generalstabsmäßig vorgeplant?
Also manche gehen also direkt auf den Balkon oder suchen sich auch einen Raum, jetzt wo ein bisschen tiefer ist. Allerdings muss man die Funkverbindung berücksichtigen, also dass ich natürlich immer online bin. Wenn ich einmal die Verbindung verloren habe, habe ich gleich ein paar Meter verloren und dann bin ich aus dem Rennen dann. Aber es ist natürlich schon, achten viele drauf, dass man einen gekühlten Raum hat. Also mit Klimaanlage drin, man kann auch jetzt in einen Fahrradladen gehen und wo eine Klimaanlage drin ist. Also man kann alles tun, um den Raum runterzukühlen, wenn man sich vorher Gedanken macht. Und ich glaube, das wird immer professioneller. Am Anfang hat man das halt mal gemacht, weil man gesagt hat, super Idee, dann kann ich mal wieder Radrennen fahren, das Gefühl behalten für die Radrennen, wie es überhaupt ist dann. Wenn ich mal wieder hinterherfahren muss oder selbst ausreise, Aber man lernt mit jedem Rennen dazu.
Also wer im Dachgeschoss bei Mittagshitze mitfährt, selbst schuld.
Genau.
Alles klar. Jetzt haben Sie gesagt, die Rennen sind natürlich kürzer als bei einer realen Tour-Etappe beispielsweise. So 30, 35 Kilometer haben wir ja jetzt auf den ersten Etappen der virtuellen Tour dann gesehen. Das ähnelt dann ja eher einem Zeitfahren. Würden Sie sagen, Zeitfahrer sind auch die besseren virtuellen Fahrer?
Also die können auf jeden Fall sehr lange im Laktat stehen. Also was ein wichtiger Faktor ist bei diesen Zwift-Rennen oder virtuellen Rennen. Und auch Großfahrer, also sind ja auf der ersten Etappe gestern wirklich stark gefahren. Es ist eine ähnliche Belastung, dass ich eine Stunde am Laktat fahren muss. Und ich glaube, jetzt so ein guter Etappenfahrer, wo sich über 3 Wochen immer gut erholt, aber nicht so hoch mobilisieren kann, also für den ist so ein kurzes Rennen deutlich schwerer.
Kurz vor dem Rennen, wenn man sich da jetzt aufs Rad setzt und sagt, ich fahre einfach mal los, so einfach geht es natürlich auch nicht. Sie hatten ja schon gesagt, also man muss entsprechend Getränke schon bereitstellen, natürlich den Raum runterkühlen. Aber wie ist es mit der Aufwärmphase? Wie unterscheidet sich das jetzt von einem Zeitfahren, aber auch von einem normalen Rennen?
Also was auf jeden Fall aus meiner Erfahrung eine gute Sache ist, man sollte sich jetzt nicht beim virtuellen Rennen zum ersten Mal überhaupt also hinsetzen. Der Körper passt ja an. Also ich würde 8 bis 10 Einheiten vorher schon mal fahren, also bevor ich mich überhaupt in ein Radrennen reinbegebe, ein virtuelles, weil der Körper passt sich tatsächlich dann an die ganze Geschichte an. Aufwärmen, klar. Das ist eine Sache, wo wichtig ist. Laktat kann ja vom Körper als Brennstoff genutzt werden bei hohen Belastungen. Allerdings beim Automotor muss ich den Körper vorher erstmal auf Drehzahl bringen, also dass man dann auch nicht vom Startweg abgehängt ist. Aber natürlich ist auch wichtig, dass ich jetzt nicht schon überhitze vor dem Rennen selbst. Man sieht es ja bei der Tour de France teilweise, wenn die Fahrer auf dem Ergometer auf der Rolle sitzen und haben sogar Kühlwesten an, also mit Eiswürfeln drin, also dass die Körpertemperatur nicht so hoch geht. Und da wirklich auf Betriebstemperatur gehen, am besten mit kurzen Intervallen. Also ich würde empfehlen, dann wie beim Autogang hochschalten. Erstes Intervall noch nicht so heftig, über eine Minute, dann ein bisschen locker. Das nächste Intervall ein bisschen höher dann, also dass man einfach mal vorher richtig im Laktat drin war. Also dass die Systeme, die ich für einen schnellen Start brauche, auch alle aktiviert sind.
Wenn denn das Rennen läuft, Sie hatten vorhin gesagt, die Funkverbindung, also die Internetverbindung muss ja permanent da sein. Ist es vor diesem Hintergrund, das ist jetzt eine technische Frage, weniger eine Frage an den Trainer, ist es von technischen Hintergrund her besser, mit dem Kabel im Internet zu sein als mit WLAN?
Ich gehe mal davon aus, also dass das einfach sicherer ist. Also das wäre ärgerlich, wenn ich ein gutes Rennen fahre, bin vielleicht sogar in der Spitzengruppe. Ist ein Fahrer, den ich persönlich kenne, auch passiert, Spitzengruppe, wupp, war mal die Verbindung weg für ein paar Sekunden und dann war ich mal in der Spitzengruppe.
Muss man diese Verbindungsunterbrechung und mögliche Verzögerung dann auch in die Taktik für so ein Rennen mit einberechnen, weil man sagt, naja, das System muss ja auch erstmal reagieren, dass man vielleicht Sprintsituationen früher anzieht, als man das im realen Rennen machen würde?
Es ist ein bisschen verzögert, also bei Antritten und so weiter. Das ist aber auch eine Erfahrung, genau wie das Windschattenfahren. Wie viel Watt ich fahren muss, dass ich im Windschatten drin bleibe. Also ich finde, es ist eine tolle Sache, um auch zu lernen und ein Gefühl zu bekommen für Rennsituationen. Also man lernt bei virtuellen Rennen sehr, sehr viel einfach von der Belastungssteuerung. Wann muss ich antreten? Wie lange kann ich eine hohe Belastung fahren? Und und also einfach dann das auch entsprechend einzusetzen. Das ist ein Erfahrungswert. Man kann auch einen Sprint als erfahrener Sportler verhauen, weil man viel zu spät antritt. Oder man fährt zu früh los und dann fahren noch 10 anderen einen vorbei.
Sprintsituationen sind ein gutes Stichwort. Ist das von der Simulation so gut umgesetzt, dass er tatsächlich einem realen Sprint entspricht? Also dass eben auch das Windschattenfahren an der Belastung beim Treten gemerkt wird?
Es gibt auch noch einmal diese Pop-ups, also auch noch einmal mit so Aero-Boni, also dass ich dann auch noch mal ein bisschen schneller bin. Aus meiner Sicht ja, aber es ist halt sehr schwierig. Es ist nicht wie auf der Straße, dass man es genau sieht. Ich bin jetzt am Hinterrad und jetzt fahre ich vorbei. Es ist auch eine sehr große Gefühls- und Erfahrungssache. Also da einfach, wann kann ich noch mal vorbeifahren, da komme ich überhaupt noch mal vorbei. Dann Es ist also ein anderes Gefühl wie auf der echten Straße.
Worauf muss man dann im Rennen noch achten? Man hat ja dann eine virtuelle Simulation auch der Gegner um sich rum dann auf dem Bildschirm. Kann man sich davon sehr ablenken lassen? Ist das etwas, was Sie Ihren Schützlingen vielleicht auch raten, nicht zu sehr vom Bild sich irritieren zu lassen?
Also es ist auf jeden Fall sehr komplex, die ganze Geschichte. Man muss sich erstmal also mit den ganzen Daten zurechtfinden. Ja, natürlich das eigene Körpergefühl, wenn ich ständig überreise oder überziehe, dann kann es auch mal sein, dass ich auch komplett aus einer Gruppe rausfalle und nochmal durch die nächste Gruppe auch mit durchfliege. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man wachsam sein muss, aufmerksam sein muss bei der ganzen Geschichte und bei jedem Rennen neue Erfahrungen sammeln. Was für mich immer noch ein Tipp ist, weil die Rennen sind ja oder die Kurse sind oft vorgegeben, dass man sie einfach vorher mal abfährt und versucht dann zu gucken, wo kann ich attackieren, wo macht es Sinn, irgendwo mal ein bisschen schneller zu fahren oder wo kann ich mich einfach mal so ein bisschen hinten reinhängen. Also umso öfter man die Strecke vorher gefahren ist, umso besser kann man das auch dann in der Ernstsituation einschätzen.
Gibt das denn auch Teamtaktiken, wie wir das von den realen Straßenrennen kennen, dass da eben dann auch Wasserträger sind, die dann ihren Chef in den Windschatten lassen? Und kann man das beim virtuellen Rennen dann auch so planen, dass es als Team irgendwo gesteuert abläuft? Oder ist das wirklich wie beim Zeitfahren, man fährt eigentlich dann eher für sich?
Also man kann auch, wenn man mit dem Team am Start ist, immer mal wieder einen attackieren lassen, dass andere wieder die Lücke zufahren müssen. Und also der, wo am Ende vorne sein soll, dass der geschont wird und dann halt nicht ständig mit attackiert. Allerdings, wenn ich stark genug bin, dann kann ich auch von Beginn an einfach versuchen, mal loszufahren, weil ich weiß ja ungefähr, wie viel Watt pro Kilogramm Körpergewicht ich treten kann. Und wenn einer mitfährt oder zwei mitfahren, dann habe ich auch die Chance, mich da vorne abzuwechseln bei der ganzen Geschichte. Es ist machbar, aber es ist so ein bisschen anderes Gefühl wie auf der Straße.
Wie kommen denn die Rennen bei Fahrerinnen und Fahrern an? Was haben Sie so gehört von Ihren Schützlingen? Wird das befürwortet oder wird eher gesagt, ach nee, hoffentlich geht's bald auf der Straße wieder los?
Das geht ganz weit auseinander, die Schere. Also ich habe Fahrer, die sagen, lass mich damit in Ruhe. Das kann ich überhaupt nicht, mich da im stillen Kämmerlein zu quälen. Und diese schnelle Stadtphase, das ist auch überhaupt nichts für mich. Und andere, die arbeiten sich da komplett rein, fahren am Anfang vielleicht schon Top Ten, am Ende fahren sie um einen Sieg. Es ist immer eine Sache, wo der Fahrer auch Gefallen drin haben muss. Also ich vergleiche es immer mit dem Rollentraining selbst. Manche Fahrer, die sagen, das ist ja super. Auf dem Ergometer oder auf der Rolle kann ich mein Training viel besser und effizienter steuern, weil ich viel genauere Wattzahlen fahren kann. Und andere sagen, nee, also tut viel mehr weh. Also die gleiche Wattzahl wie auf der Straße, weil die kinetische Energie fehlt. Es ist einfach langweilig für mich. Und ich kann nicht 5 Minuten da irgendwo am Anschlag fahren. Das kriege ich vom Kopf her nicht hin. Das ist ganz, ganz verschieden.
Wo würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt als Trainer einschätzen sollten, virtuelle Rennen, bringt mir das was? Bringt das meinem Schützling was? Wie positionieren Sie sich?
Also ich positioniere mich ganz klar pro für virtuelle Rennen. Einfach wenn auf der Straße die Wettkämpfe wieder losgehen, dann muss ich auch zum festgelegten Zeitpunkt wieder Leistung abrufen können. Das ist auch so eine mentale Geschichte. Ich glaube, wenn man es mal ein Jahr nicht versucht hat, um 16 Uhr sonntags oder jetzt 11 Uhr sonntags die Leistung abzurufen, dass man sich da auch ein bisschen schwer reinfindet, einfach wieder diese Automatismen zu haben. Also auch so diese virtuellen Rennen tun doch gewisse Automatismen fördern. Es fördert so das Belastung- und das Tempogefühl. Und es ist halt auch eine Sache, wo ich halt auch in einen tiefroten Bereich gehen kann. Also was mir im Training nicht immer so gelingt.
Und lassen sich aus den Ergebnissen virtueller Natur dann auch Rückschlüsse für die Form und vielleicht auch die Leistungsfähigkeit für die Straßenrennen dann ziehen, wenn es dann wieder losgeht?
Also ich würde jetzt maximal aufgrund von der Länge von den Rennen für ein Kriterium, für ein Zeitfahren oder für ein Großrennen jetzt vergleichbar machen, aber jetzt virtuelle Rennen, Straßenrennen, das sind zwei verschiedene Dinge, wobei virtuelle Rennen gut eingesetzt natürlich für mich einfach eine tolle Sachen sind, weil es vielfältig ist, weil es komplex ist und weil man halt auch viele Sachen ausprobieren kann.
Das sagt Manfred Munk, seit 30 Jahren Trainer im Leistungsstraßenradsport und im Profiradsport hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Herr Munk, vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Asmus.
Und wir machen nochmal eine kurze Pause, eine kurze Verpflegungskontrolle hier bei meinsportpodcast.de bei Radio Tour. Und dann sprechen wir gleich nach dieser Pause mit Franziska Koch vom Team Sunweb zur Athletensicht auf virtuelle Rennen.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Die Tour de France 2020 geht ja erst richtig Ende August über die Bühne, doch ein Juli ohne Tour, das ist nichts, das sagten sich auch die Organisatoren der Tour de France und riefen kurzerhand eine virtuelle Auflage der Tour ins Leben. Die ersten beiden Etappen, die gingen am Wochenende schon über die Bühne, Ryan Gibbons bei den Männern und April Tacey bei den Damen gewannen am Samstag die erste Etappe, die zweite Etappe am Sonntag ging an Lawrence Stevens bzw. an Julien Bernard und aus deutscher Sicht war am Wochenende bzw. am Samstag unter anderem Franziska Koch vom Team Sunweb dabei und sie schildert uns jetzt mal, wie das Rennen aus ihrer Sicht verlief. Hallo Franziska.
Hallo.
Ja, erzähl mal, du bist am Samstag fürs Team Sunweb ins Rennen gegangen bei diesem virtuellen Rennen. Jetzt bist du ja eigentlich jemand, der eigentlich lieber auf der Straße fährt. Wie ist denn das für euch Radprofis, jetzt plötzlich ja, auf dem Ergometer am Rechner zu sitzen und dann sagt jemand, das ist jetzt ein ernstes Rennen?
Ja, ich würde sagen, es ist eine spezielle Situation. Wie gesagt, ich bin kein Fahrer, der gerne auf der Rolle fährt. Also ich ziehe es auch lieber vor, dann im Winter im Regen draußen zu fahren, anstelle dann auf der Rolle zu fahren. Von daher ist es ja nochmal ein kleines Hindernis jetzt hier. Mit dem Rennen ist natürlich nochmal eine kleine andere Situation, ist nochmal ein kleiner Ansporn dazu. Aber ja, auf jeden Fall sind die Startvorbereitungen anders als beim normalen Rennen.
Wie hast du dich denn vorbereitet auf dieses Rennen? Also ich meine, erstmal klar, du hast irgendwie den PC hochgefahren.
Ja, genau. Also wir haben ja alle eine Webcam, also braucht man schon mal einen PC und dann braucht man ja noch mal ein zweites Tablet oder auch Computer, worauf man dann die Plattform sieht, damit man ja die Strecke sehen kann, sage ich mal. So muss man erstmal alles hinstellen und gucken, dass man einen guten Winkel hat. Und dann ist natürlich auch wichtig, die ganzen, den Powermeter und den Trainer mit Zwift zu connecten. Da hatten wir gestern auf jeden Fall ein paar Schwierigkeiten. Von daher war es dann relativ hektisch vorm Start. Wir hatten das zwar alles schon mal ausprobiert davor, da hat es auch alles super geklappt, so 2 Stunden vorher und dann wollten wir auf die Rolle gehen. Und dann hat leider der Trainer, also die Rolle, nicht die Verbindung gefunden zu Zwift. Das war dann ein bisschen hektisch.
Die technischen Probleme, die jeder von uns eigentlich kennt, wenn es ernst wird, streikt meistens irgendwas Technisches, aber ihr habt es rechtzeitig zum Start alles in die richtige Bahn lenken können.
Ja, genau. Also das hat zum Glück noch alles geklappt, aber eine Teamkollegin von mir, 1 Minute noch bis zum Start und sie sagte zu mir, ich glaube, ich werde das nicht mehr schaffen rechtzeitig. Aber sie hat es doch noch hingekriegt. Also mit 1 Minute bis zum Start hat sie noch nicht dran geglaubt, aber dann hat es doch geklappt.
Ja, guck mal, das ist dann aber wahrscheinlich der Unterschied zwischen den virtuellen und den realen Rennen. Da klappt es dann eben doch gerade noch, wenn ihr jetzt bei einem realen Rennen irgendwo im Stau gestanden hättet, wäre es unter Umständen schwieriger gewesen. Wie lief es denn dann nachher auf der Strecke?
Ja, also für mich persönlich nicht ganz so toll. Weil ja, es ging vom Start an natürlich ja, direkt volle Kanne los und ja, mein Warm-up war so ein bisschen chaotisch dadurch und ich glaube, da war ich noch nicht ganz ready am Start, beziehungsweise noch von meinem Warm-up ein bisschen zu kaputt und dann am Start geht es natürlich Vollgas und dann war ich erst mal kurz im Feld, aber bin dann so schnell durchgereicht worden und dann ja, habe ich das Feld auch nicht mehr gesehen, dann war ich in einer kleinen Gruppe mit 5 oder 6 Fahrern und da ist es ja auch dann schwer zurückzukommen, also wenn man aus dem Feld rausgefallen ist, gibt es kaum ein Zurück eigentlich, weil das Feld mit diesen Windschattenfahren und irgendwie hebt sich das dann ja schon auf.
Windschattenfahren auf dem Ergometer, wie muss man sich das als normalsterblicher Nicht-Radsportler vorstellen? Wird das der Windschatten irgendwo durch Tritt Erschwernis simuliert oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja, eigentlich wird es nicht so wirklich durch den Widerstand gekennzeichnet, aber man merkt dann, bei Zwift ist es dann so, dass es ein Okay-Zeichen gibt, dass man im Windschatten ist und dann kann man weniger treten, aber man muss halt wirklich herausfinden, dann auch weniger zu treten, weil wenn du gleich trittst, dann ja, trittst du sozusagen zu viel eigentlich, obwohl du weniger treten könntest. Das ist dann so ein bisschen tricky.
Wie oft hast du das im Vorfeld dieses Rennens geübt?
Also ich habe ein Test-Event gefahren. Das war ja vor einer Woche, glaube ich, konnte man so die Strecken, die wir jetzt auch fahren, als Recon fahren. Ja, das habe ich ausprobiert, aber das wurde nicht so wirklich als Rennen gefahren. Von daher war das mehr so mal kennenlernen, wie das funktioniert mit den ganzen Sachen. Ja, die Verbindung aufbauen und zu sehen, wie es funktioniert. Also war es mein erstes Rennen, aber meine zweite Fahrt on Zwift.
Du hast eben gesagt, Teamkollegin von dir hatte noch gesagt, oh, schaffe ich vielleicht nicht. Wart ihr im gleichen Raum? Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt ihr nebeneinander quasi auf der Rolle? Connectet euch über 2 unterschiedliche Geräte?
Ja, genau. Also wir waren jetzt im gleichen Raum, weil wir das in ja, den Apartments, die ja, Sunweb uns zur Verfügung stellt, machen. Aber ja, auch andere Teamkollegen, die dann hier nicht sind, die sind dann ja, bei sich zu Hause.
Ist es einfacher, wenn man neben jemanden fährt, weil man dann zumindest so optisch noch so den Eindruck eines Radrennens hat, auch wenn es nur auf der Stelle läuft?
Ja, definitiv, weil man sieht die andere Person dann auch leiden, sag ich mal. Man hört ja auch die Atmung. Das pusht dann einen auch schon. Oder dann ja im Endsport zum Beispiel war ich ja jetzt hinterm Feld und dann meine Teamkollegin, die war ja weiter vorne und dann kann man sich ja auch noch ein bisschen pushen gegenseitig, indem man sagt so go, go, go oder sowas.
Jetzt kennen wir das ja vom Straßenrennen, dass da jemand mit einer Wasserflasche kommt, dem Radsportler sie reicht, damit der sich dann erfrischen kann. Wie ist das bei virtuellen Rennen? Habt ihr Teambetreuer, die dann zwischendurch ja, Wasser reichen oder vielleicht auch nasses Handtuch, Eiswürfel, damit die Körperkerntemperatur runtergesetzt wird?
Naja, ich würde sagen, es ist alles Vorbereitung. Du kannst ja einen Tisch neben dir stellen, der ist ja dann die ganze Zeit da. Also da stellen wir dann Flaschen drauf, Handtücher und um es runterzukühlen, haben wir einen Ventilator. Also es ist alles die Vorbereitung dann davor. Da muss keiner hinlaufen.
Also das muss alles dann vorne schon organisiert sein. War es sehr warm bei euch im Apartment? Sind ja gerade sommerliche Temperaturen oder hat dieser der Ventilator es tatsächlich geschafft, dann auch ja, ein bisschen Fahrtwind zu simulieren?
Ja, also es war schon echt warm. Der Ventilator war wirklich Lebensretter. War mein Trikot danach war trotzdem pitschepatsche nass.
Naja, es ist ja auch immerhin Sport, den ihr da macht. Von daher, ja. Das soll ja auch dann so sein. Jetzt bist du die erste Etappe gefahren. Am Sonntag bist du nicht gefahren. Hast du noch einen Einsatz bei dieser virtuellen Tour?
Ja, genau. Ich werde noch die 4. Etappe fahren, also nächste Woche Sonntag.
Und diese Distanzen, die da zu absolvieren sind, das ist ja eher eine Distanz, die man sonst von einem Zeitfahren kennt. Ist es aus deiner Sicht vergleichbar mit einem realen Zeitfahren?
Nein, würde ich nicht sagen, weil ja, beim Zeitfahren kommt es ja auch viel auf die Position an auf dem Fahrrad, also die Aerodynamik und ja, das ist ja überhaupt nicht gegeben, wenn man sich da die Live-Videos mal anschaut, wie die Fahrer teilweise dann auf den Fahrrädern sitzen. ja, und von der Belastung her, ich glaube, wenn man wirklich dieses E-Racing verstanden hat und wie die Software funktioniert, dann kann man auch mit vielen Tricks arbeiten, wie zum Beispiel, wenn man über 58 km/h fährt, also virtuell, kann man wohl aufhören zu treten und dann geht der Avatar wohl in die Aero-Position. Also wenn man diese ganzen kleinen Kniffe herausfindet, dann ist es auch nicht die ganze Zeit nur treten.
Also es ist schon fast wirklich wie Computerspiel. Es gibt entsprechende Cheatcodes, die man irgendwie anwenden kann.
Ja, genau. Man muss sie kennen. Ich habe sie leider auch erst danach festgestellt.
Okay, Wissenschaft für sich. Aber da habt ihr keine Trainer, die irgendwie sich ganz speziell in diese Software jeweils eingearbeitet haben, weil ja auch die unterschiedlichen Anbieter solcher E-Racing-Rennen sicherlich dann auch wieder unterschiedliche Kniffe haben.
Ja, definitiv. Also es war erstmal auch für unsere Coaches ein Einarbeiten und ja, von daher auch erstmal verstehen, wie das alles funktioniert.
Wie ernst nehmt ihr denn im Team solche virtuellen Rennen? Ist das einfach so ein bisschen Zeitvertreib, aktive Erholung sozusagen oder aktives Training, um auch irgendwie den Körper wieder auf die Belastung zu gewöhnen, die dann wieder ansteht, wenn es dann irgendwann hoffentlich bald wieder auf die Straße geht?
Ja, also wir freuen uns natürlich über die Chance, sozusagen wieder ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und von daher nehmen wir es schon ernst, aber unsere Coaches haben auch gesagt, wir müssen es nicht gewinnen, solange wir die richtigen Rennen später gewinnen.
Welche Rückschlüsse ziehst du denn jetzt aus diesem ersten Ergebnis, aus dem, was dann noch kommt, für deine Form, die dann auf der Straße wieder zum Tragen kommt? Kann man da überhaupt wirklich Rückschlüsse ziehen oder kann man eben nur sagen, naja gut, ich war in Bewegung, ich hab was getan in der Zeit, ich habe mich vorbereitet?
Ja, also ich würde jetzt nicht zu viele Rückschlüsse darauf ziehen, weil zum Beispiel ich bin nach 2 Minuten abgehangen gewesen und ich denke nicht, dass meine Form so schlecht ist, dass ich im normalen Rennen nach 2 Minuten schon draußen wäre. Also von daher, ja, darf ich es auf jeden Fall nicht zu ernst nehmen. Und ich denke, das zeigt vor allem für mich jetzt nicht, wie meine Form ist. Ja.
Du hast ja auch schon gesagt, Rolle ist eher nicht so dein Ding. Du hast dann lieber ja, Landschaft um dich rum, eben richtige, reale Rennbedingungen. Was hast du dir denn für diese Saison jetzt auf dem Rad draußen noch vorgenommen?
Ja, also es ist ja jetzt auch immer so ein bisschen vage, welche Rennen wirklich stattfinden und welche nicht, aber ja, für die Rennen, die stattfinden und an denen ich an der Startlinie sein will, will ich natürlich Topform haben und so weit zu kommen wie möglich in den Rennen. Dieses Jahr war eigentlich dafür gedacht, herauszufinden, welche Art von Fahrer ich überhaupt wirklich bin, also weil ich jetzt noch nicht sagen kann, okay, ich bin wirklich ein Klassikerfahrer oder ich bin wirklich ein Fahrer für wellige Rennen oder sowas und ja, von daher war mein Rennplan eigentlich bunt gemischt und von daher, ja, will ich jetzt einfach bei den Rennen gucken, die ich fahre, liegen sie mir oder liegen sie mir nicht und ja, mal gucken, wie weit ich dann in den jeweiligen Rennen komme, von daher immer Vollgas.
Du bist 19, du hast natürlich auch noch ein bisschen Zeit, das rauszufinden. Was meinst du denn, wie lange braucht ein Radsportler, bis er wirklich genau weiß, welche Rennen ihm wirklich liegen, was für ein Rennsporttyp er ist?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie man sozusagen auch schon in der Jugend und Junioren aufgewachsen ist, sage ich mal. Ich komme ja auch vom Mountainbikesport und von daher war ich schon immer so eher der Typ Allrounder. Ich kann sprinten, aber gegen Topsprint habe ich natürlich keine Chance. Ich kann auch gut berghoch fahren, aber ja, gegen einen richtigen Climber sehe ich auch blöd aus. Von daher ist es bei mir auch so ein bisschen der Background, der ja, mich vielfältig machen lässt. Und ja, von daher denke ich, dass es von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich ist.
Da du so vielfältig bist, was hat dich denn bewogen zu sagen, ach, Straße, warum nicht Straße als Profi?
Naja, ich bin immer zweigleisig gefahren. Also ich habe immer Mountainbike und Rennrad gleichzeitig gemacht. War manchmal eine kleine Herausforderung mit der Renngestaltung. Aber ja, mein Herz hat von Anfang an für beides geschlagen. Ja, aber Sunweb hat mich, obwohl ich sehr viel auf dem Mountainbike unterwegs war, trotzdem entdeckt und hat mir eine Chance gegeben. Und das war dann eigentlich somit auch der Grund, warum ich dachte, ja, warum nicht? Man weiß ja nicht, wann man nochmal die Chance kriegt, für ein Profiteam zu fahren. Ja. Und ja.
Hat ja auch super geklappt. Ich meine, du hast im letzten Jahr, am 1. August, als Profi quasi angefangen bei Sunweb, hast im September gleich die 4. Etappe der Bölls Ladies Tour gewonnen. Also lief doch ganz gut, wenn jetzt nicht Corona gekommen wäre.
Ja, definitiv. Also meine Form war da. Ich habe mich mega wohl gefühlt im Team mit dem ganzen Drumherum. Man hat sich eingewöhnt und ich bin ja auch dieses Jahr sogar schon ein Rennen gefahren. Ich war Newsblatt gefahren im März und da habe ich auch gesehen, ja, die Form stimmt eigentlich. Also die nächsten Rennen hätten gut werden können.
Naja, und jetzt kann es ja noch gut werden. Es geht ja bald wieder auf die Straße, aber weil du sagst, Vielseitigkeit sehr gerne, aber Rolle wirst du kein Freund mehr von?
Nein. Ich freue mich noch auf die nächste Etappe, die ich fahren darf. Vor allem, weil ich es auf jeden Fall besser machen will. Mhm. aber danach, denke ich, freue ich mich lieber, ein bisschen im Regen zu spielen.
Wir drücken dir die Daumen, obwohl man den Regen natürlich auch simulieren könnte. Ventilator und eine Flasche davor.
Geht. Ah ja, stimmt. Aber ich glaube, Das Bike-Gefühl ist dann trotzdem noch was anderes.
Könnte natürlich sein, vor allen Dingen der spritzende Matsch, der dann kommt und den du ja auch vom Mountainbike-Fahren sicherlich sehr, sehr gut dann auch noch kennst und vom Straßenrennen ja sowieso, das ist dann doch noch wieder was anderes. Franziska Koch vom Team Sunweb, vielen Dank.
Ja, gerne.
Und euch, liebe Hörer, natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören in dieser guten Dreiviertelstunde hier bei uns auf meinsportpodcast.de bei Radio Tour. Wir hoffen natürlich bald wieder regelmäßiger über den Radsport auf den Etappen und Rennen dieser Welt berichten zu können, wenn es dann wieder draußen richtig losgeht. Wir danken erstmal für euer Interesse heute. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert mit dem Podcatcher eurer Wahl, eures Vertrauens. Und wenn ihr bei iTunes uns hört, dann lasst uns gerne eine Rezension, ein paar Sterne da. Würden wir uns sehr drüber freuen, wenn wir auf ein positives Urteil von euch treffen würden. Freuen wir uns natürlich auch, wenn wir Anregungen von euch kriegen, was ihr vielleicht gerne mal bei uns in der Sendung hören würdet. Scheut euch nicht, wir sind für Feedback sehr, sehr offen hier bei meinsportpodcast.de. Hört auch in andere Podcasts bei uns auf dem Netzwerk rein. Da gibt es bestimmt für jeden was Interessantes mit dabei. Vielen Dank für heute, bis zum nächsten Mal.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.